Also, ich bin seit vielen Jahren antifaschistisch tätig und tätig im Bereich der politischen Bildungsarbeit. Bin gerade angestellt in der mobilen Beratung gegen rechts. Das bedeutet Unterstützung von Betroffenen rassistischer Gewalt, bedeutet Gemeinwesenberatung beispielsweise gegenüber rechter Dominanz, gegenüber antisemitischen, rassistisch motivierten Übergriffen. Deswegen habe ich auch sehr viel mit dem Extremismusbegriff zu tun. Er zieht sich durch, wenn ihr, ich weiß nicht, was ihr sonst so macht, im Bereich der politischen Bildung zum Beispiel tätig seid oder außerhalb von Szene-Kontexten mit Menschen über Neonazismus irgendwas verhandelt, dann seid ihr sicherlich auch mit dem Extremismusbegriff konfrontiert, genauso wie ich. Und ich muss sagen, er ist eine Katastrophe. Und deswegen auch der Vortrag unter anderem, um ein gemeinsames Annähern an diesen Begriff zu ermöglichen und zu klären, welche Bedeutungsebenen mitschwingen, wenn Menschen von Extremismus sprechen, zu klären, wo kommt der Begriff her und auch zu klären, was sind adäquate, also was sind angemessene begriffliche Alternativen, inwiefern gibt es die? Die gibt es natürlich, ne? Aber es ist bisweilen auch, vor allen Dingen was den Begriff Rechtsextremismus betrifft, nicht ganz einfach, weil der eben sehr populär ist, ja, und sehr häufig im Sprachgebrauch. Für den Vortrag heute habe ich eine PowerPoint erstellt. Wenn ich zu schnell rede oder wenn ich Begriffe verwende, die ihr nicht kennt, dann bitte nachfragen. Wenn ihr Dinge diskutieren wollt, dann möchten wir euch dazu anhalten, das im Anschluss an den Vortrag zu tun und eure Ideen oder eure Kompetenzen zur Begriffsdiskussion beizutragen. Das ist der Ablauf, Herkunft, Geschichte und Anwendung. Dann geht es um die Kritik des Begriffs. Dann stelle ich kurz vor, was es bedeutet für zum Beispiel antifaschistische Praxis oder eben auch für den Bereich der Bildungsarbeit gegen rechts. Nach begrifflichen Alternativen schauen und im Anschluss gibt es eben Raum für Fragen und Diskussionen. Hier gibt es erstmal ein paar Bildbeispiele. Ich habe vor dem Vortrag nochmal gegoogelt zum Begriff Extremismus. Ganz links seht ihr das Jahrbuch Extremismus und Demokratie, das herausgegeben wird unter anderem von Uwe Backes und Eckhard Jesse. Die beiden sind so die, man könnte sagen, wissenschaftlichen Speerspitzen der Extremismusforschung. Dann gibt es unten in der Mitte, Jeder Extremist ist Mist, eine Aktion der JU Nordrhein-Westfalen, eine Kampagne, allerdings schon aus dem Jahr 2009. Ich fand es plakativ, deswegen habe ich das noch ergänzt. Dann aus der BZ, Berliner Zeitung, die hatten im Frühjahr diesen Jahres eine Serie zu linker Gewalt, die, weiß nicht, vielleicht auch hier für Aufsehen gesorgt hat. Erster Teil der Serie war tituliert mit Der 1. Mai-Komplex, wie die linksextreme Mafia in Berlin operiert. Und dann gibt es unten rechts noch ein Bild von der Website des Bundesinnenministeriums, das einen Beitrag zum Thema Linksextremismus und warum das Bundesinnenministerium dagegen interveniert, dagegen handelt, illustriert hat. Alle Bilder verdeutlichen auch nochmal die Wirkmächtigkeit des Begriffs oder die vielen Aspekte oder Facetten, in denen der Begriff auftaucht. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch den Andi-Comic des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen aufnehmen können. Eine Comicserie, die sich auch mit dem Thema Extremismus befasst und es für Jugendliche aufarbeitet. Dann sprachgeschichtliche Herkunft ganz kurz. Der Begriff leitet sich ab aus dem Lateinischen, nämlich gibt es da die beiden Begriffe Extremus, Äußerstes, Entferntestes, aber auch der Verächtlichste oder die Verächtlichste. Die anderen Bedeutungen stehen ja auf der Folie. Oder Extremitas, was so viel heißt wie der äußerste Punkt oder Rand einer Sache. Angelehnt ist der Extremismusbegriff an das politische Links-Rechts-Schema, welches, es wird manchen von euch auch keine Neuigkeit sein, entstanden ist aufgrund der parlamentarischen Sitzordnung im 19. Jahrhundert. Beispielsweise in der Frankfurter Paulskirche gab es eine halbkreisförmige Sitzordnung, die zufällig entstand aufgrund des Gebäudegrundrisses oder der Gebäudearchitektur. Und diese Sitzordnung hat dazu geführt, dass eben diejenigen Parteien und Positionen, die auf dem rechten Rand des Halbkreises sagen, als Rechte firmierten oder gelten seitdem und eben links diejenigen Gruppen, Positionen zu finden waren, die eben sozialistische Prägung hatten oder eben das, was heute als links verstanden wird. Wichtig ist, dass diese Sitzordnung nicht resultierte aus politischen Einstellungen. Ne? Also dass die Überlegung, die dieser Ordnung vorausging, nicht war zu sagen, es gibt rechts und links und so wird gesetzt, sondern die Sitzordnung hat den Namen gegeben. Übrigens war beispielsweise in der französischen Nationalversammlung oder heute auch im britischen Parlament die Sitzordnung anders. Ja? Im britischen Parlament sitzen die unterschiedlichen Parteien sich gegenüber. In der französischen Nationalversammlung gab es eine Staffelung von oben nach unten. Daraus resultiert eben das Rechts-Links-Schema, welches ja mitgedacht wird oder als Hintergrundfolie eine Rolle spielt, wenn wir über den Begriff Extremismus sprechen. Dann, wie ist der Begriff in Westdeutschland thematisiert worden oder wie ist er in den politischen Diskurs eingesickert? Bis in die 1970er Jahre, na, Kontext Kalter Krieg, Kontext Antikommunismus in Westdeutschland, waren Totalitarismustheorien oder die Totalitarismustheorie sehr einflussreich und die wird heute auch immer noch bemüht als Referenz, als Vorgängergröße für den Extremismusbegriff. Da ist Hannah Arendt zu nennen mit ihrem Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft und Hannah Arendt wird meines Erachtens auch zu Unrecht heute in vielerlei Hinsicht in die Pflicht genommen oder in die Haftung genommen für den Extremismusbegriff, ja, wie er heute kursiert. Denn sie hat versucht, aufzuzeigen oder versucht zu erörtern, weshalb es im Stalinismus und im Nationalsozialismus in Deutschland, weshalb es bei allen ideengeschichtlichen oder ideologischen Unterschieden dennoch bestimmte Ähnlichkeiten gibt, ne, auf der Ebene der Erscheinungsform, auf der Ebene der autoritären gesellschaftlichen Durchdringung. Ja. Das war ihr Ansatz und ihre sehr historisch gebundene Perspektive. Und aus dieser Totalitarismusforschung, aus den Diskussionen, eben dann, wie gesagt, im Zuge des Kalten Krieges, der Ost-West-Konfrontation, Block-Konfrontation, aus dieser politischen Situation heraus ist die theoretische Reflexion dann eben auch in das politische Alltagsgeschäft als Extremismus auch wieder eingesickert. Bis 1973 war der Sprachgebrauch seitens des Bundesamtes für Verfassungsschutzes das Bekämpfen von sogenannten Radikalen. Der Begriff, der kursiert heute auch noch, wird aber verstanden seitens der administrativen Perspektive, als das ist noch im verfassungskonformen Spektrum. Ja, und die Extremisten und Extremistinnen, das sind dann die, die bereits außerhalb stehen. Ab 1973 ist der Begriff Extremismus dann eben im Sprachgebrauch des Bundesamts für Verfassungsschutz aufgetaucht und dann eben auch bei den Landesämtern für Verfassungsschutz und bei den Bundeszentralen und Landeszentralen für politische Bildung. Und damit einherging dann in den letzten 20 bis 30 Jahren die Entwicklung der sogenannten Extremismusforschung. Diese wurde geprägt maßgeblich durch die beiden vorher genannten Eckhard Jesse, Uwe Backes, aber auch durch andere Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen, die quasi im Dienste der inneren Sicherheit politische Phänomene beleuchtet haben und auch ein gewisses Demokratieverständnis, eben ein statisches, entwickelt haben. Zu Jesse und Backes gilt es noch zu sagen, dass die beiden heute noch als Größen zählen, ja, als Referenz, immer wenn es um Extremismus geht. Vorhin kursierte ja hier auch so ein Flyer, eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema Linksextremismusprävention. Da spricht auch, glaube ich, Backes, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, einer von beiden taucht als Referent auf. Und beide haben beispielsweise, also sind sehr eng verbunden mit der CDU, mit der Union und haben beide auch schon im Laufe ihrer eigenen wissenschaftlichen Karriere, beispielsweise im Jahrbuch für Extremismus oder dieses Cover, das wir vorhin hatten, ja, haben da auch Autoren der extremen Rechten häufiger ein Forum gegeben. Ja. Einer von beiden, ich weiß gerade auch nicht mehr welcher, war auch Gutachter im Verfahren zum NPD-Verbot und hat sich ganz klar gegen ein NPD-Verbot ausgesprochen. Und hat beispielsweise auch, also es antisemitische Vorfälle gab oder Antisemitismus thematisiert wurde, hat sich mal geäußert und hat dazu gesagt, das ist eine übertriebene Hysterie, als es thematisiert wurde. Also politischer, eindeutiger Hintergrund. Ja. Genau, und eben in den letzten 20 Jahren hat sich das Konzept durchgesetzt. Heutzutage wird gemeinhin in der Bundesrepublik gesprochen von Rechtsextremismus, Linksextremismus, Ausländerextremismus, ist auch noch ein Begriff, der häufig kursiert, ja, eben in den Verfassungsschutzberichten. Und das ist auch ein Aspekt des Ganzen. Der Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst, einer der Geheimdienste, hat sehr große Deutungsmacht, wenn der Begriff Extremismus im Raum steht oder wenn beispielsweise, wozu ich später noch kommen werde, Träger der politischen Bildung dazu angehalten werden, ihre Kooperationspartner und Partnerinnen zu überprüfen, ob sie denn extremistisch seien. Da fordert das Bundesfamilienministerium dann, dass als Quelle die aktuellen Verfassungsschutzberichte herangezogen werden können, müssen. Es gibt verschiedene Modelle, Extremismusmodelle, die dazu dienen, den Extremismusbegriff zu illustrieren und an denen sich auch die behördliche Perspektive orientiert. Es gibt einmal das sogenannte Achsenmodell, hier entnommen aus Stöss. Das ist ein Forscher, der viel zum Thema rechte Einstellungen forscht, rassistische Einstellungen und ihre Verbreitung in der Bundesrepublik. Und dieses Modell sieht eben, wie ihr sehen könnt, folgendermaßen aus, dass eine demokratische Mitte konstruiert wird, an deren Rändern sich Links- und Rechtsradikalismus befinden und noch weiter außerhalb befindet sich laut dieses Modells der sogenannte Extremismus von rechts und links, der die Verfassung bedroht. FDGO, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird, hat folgenden Hintergrund. Im Verbotsverfahren gegen die Sozialistische Reichspartei Anfang der 50er Jahre in Deutschland, die verboten wurde als Partei, die sich ganz klar auf den Nationalsozialismus positiv weiterführend bezogen hat. In diesem Verbotsverfahren hat das Bundesverfassungsgericht damals, es gab das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht hat einen Prüfmaßstab benötigt zur Plausibelmachung dieses Verbots und hat dann einen Bereich des Grundgesetzes definiert, der unantastbar sein soll von gewissen tagespolitischen Auslegungen. Und das ist eben der Bereich FDGO, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Darunter fällt sowas wie Oppositionsfreiheit, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, aber auch Grundsatz oder Achtung der Menschenrechte. Das sind Dinge, wenn ein Bekenntnis verlangt wird zur FDGO, über die streitbar ist oder verhandelbar ist. Ja. Man kann diskutieren, wann ist Verwaltungshandeln nicht mehr gesetzeskonform, beispielsweise. Was genau heißt Oppositionsfreiheit? Oder beispielsweise ist es auch so, dass in der FDGO oder überhaupt im Grundgesetz das Wirtschaftsmodell, ja, das hier gepflegt wird oder welches wir alle kennen und nutzen müssen, Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft, wie auch immer das genannt wird, es ist nicht festgeschrieben im Grundgesetz und in der FDGO. Oft passiert in Extremismusdiskussionen aber genau das, ja, dass Menschen, die sich kritisch artikulieren, beispielsweise zu Kapitalismus, zu politischen Ökonomie, als Extremisten und Extremistinnen diffamiert werden, obwohl explizit dieser Bereich nicht festgeschrieben ist im Grundgesetz oder in der FDGO.
Kann ich zwei Leute mal fragen?
Ja, klar.
Also der Staat in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung an seinem Territorium irgendwie seine Existenz auch gegen die Mehrheit verteidigen kann? Also ob da sowas drinsteht, dass der Staat sich sozusagen selbst verewigt in dem Gesetz?
Nein, das steht nicht in der FDGO. Das steht nicht in der FDGO. Dann gibt es auch diese Modelle, die auch immer kursieren, die Halbkreis- oder sogenannte Hufeisenform ist im Prinzip ähnlich. Es gibt sogenannte extreme Ränder, rechts und links und in der Mitte einen unbehelligten, gemäßigten, verfassungskonformen Bereich. Beim Hufeisenmodell ist noch das Spezifikum oder die Besonderheit, die sich auch oft findet in aktuellen Debatten über sogenannte Konfrontationsgewalt. Ja. Wenn Nazis beispielsweise bei Demonstrationen Menschen zusammenschlagen, Gegendemonstranten zusammenschlagen, das dann heißt, das ist Konfrontationsgewalt. Rechts und links ziehen sich an und bestärken sich gegenseitig und heizen sich auf. Da liegt dieses Modell zugrunde, ja, dass die Ränder sich magnetisch quasi anziehen würden und dadurch halt eine gewisse Spannung entsteht, die sich dann in körperlicher Gewalt ausdrücken kann.
Kann man jetzt so auch verpassen, wie es da steht, weil praktisch links und rechts sich praktisch schon fast annähern, weil sie eben so einen Bogen spannen.
Das steckt hinter dem Modell, genau. Das ist damit beabsichtigt, das so zu zeigen oder zu illustrieren. Und in der politikwissenschaftlichen Forschung zu politischen Einstellungen ist es so, Stöss macht es beispielsweise, dass er sagt, wenn Modell, ja, also wenn komplexe gesellschaftliche Realitäten und verschiedene politische Einstellungen abgebildet werden in einem Modell, dann muss das mindestens mehrdimensional sein, ja, mehrere Achsen haben, so, und eben nicht nur einfach schematisch, linear, ja, Extremismusachse oder diese Halbkreis- oder Hufeisenform. Stößt dann beispielsweise noch mit auf Staatsverständnis, Autoritarismus, ja, all solche Sachen.
Eine Frage, ich will nicht lange davon, eine Frage habe ich trotzdem noch.
Ist okay? Ja.
Und zwar, Sie haben gesagt, dass Anfang der Bonner Republik, der Westdeutschen Deutschland, gab es die SR, die Sozialistische Reichspartei, SAP.
SRP, also eigentlich SRPD, Sozialistische Reichspartei Deutschlands, mhm, aber abgekürzt, genau. SRP.
Das ist eine rechte Partei gewesen.
Genau, NS-Partei.
Ja. Und die wurde verboten.
Ja.
Ich glaube, im Gegensatz, aber noch dazu haben sie auch die KPD verboten. In
welchen Arten, genau, ja? 56 war es KPD-Verbot.
KPD,
ja. Okay. Genau. Was es auch noch gibt, mittlerweile eine Ausdifferenzierung in Distanzierenden, in Anführungszeichen. Das ist auch was Backes und Jesse betreiben, dass sie sagen, okay, das Extremismusmodell passt halt doch nicht so ganz auf verschiedene Phänomenbereiche. Also unterscheiden wir jetzt, ja, nach aller Kritik, die kam und kommt, in einen harten Extremismus, hier beispielsweise seitens der NPD betrieben wird, und einen weichen Extremismus, wie das beispielsweise die Linke, ja, also hier ist gemeint die Partei, betreibt. Das ist ein Versuch, dieses Modell Realitäten anzupassen oder eben zurechtzubiegen. Und noch zur Anwendung des Begriffs, eben was die behördliche administrative, den behördlichen administrativen Handlungsraum betrifft, ist eben, dass seit es die schwarz-gelbe Regierungskoalition gibt auf Bundesebene, ja, im Jahr 2000 wurden ja Bundesprogramme aufgelegt zur Bekämpfung rassistischer Gewalt, gegen die rechte Szene und so weiter. Und seit es die schwarz-gelbe Bundesregierung wieder gibt, wurde ein Teil der Gelder für diese Projekte, ja, beispielsweise das Kulturbüro Sachsen, MOBIT, also die mobile Beratung in Thüringen, Amadeo-Antonio-Stiftung und so weiter, viele Träger, die eine super wichtige Arbeit machen. Dieser Topf wurde erweitert um einen Betrag von 3 Millionen Euro für Bekämpfung von Linksextremismus. Also ist quasi auch so in der Geldervergabe eingesickert und wird jetzt berücksichtigt. So, was ist daran problematisch an diesem Achsenmodell oder am Hufeisenmodell? Erstens wird eine sogenannte demokratische Mitte konstruiert, eine Mehrheitsgesellschaft, in der es scheinbar keine menschenverachtenden Einstellungen gibt. Und jede Einstellungsforschung oder auch wahrscheinlich meine, eure, unsere Erfahrung, Alltagserfahrung, zeigt das Gegenteil. Rassismus ist total weit verbreitet gesellschaftlich, Antisemitismus ist total weit verbreitet, Sozialdarwinismus, Spielarten des Nationalismus, es ist populär und es ist da. Ja, und es ist nicht nur an irgendwelchen Rändern der Gesellschaft oder am rechtsextremen Rand zu finden. Dann steht das Modell für ein sehr statisches, also unbewegliches und eingeschränktes Demokratieverständnis, nämlich, dass die Verhältnisse so gut sind und so bleiben müssen, wie sie sind. Und das bedeutet Parlamentarismus und starker, in Klammer, aufgerüsteter Staat. Ja, also für andere Demokratieverständnisse, andere Spielarten, Kritik an den Verhältnissen, wie sie sind, ist kein Raum. Und nochmal, ja, auf den Punkt gebracht, das ist eben eine sehr vereinfachende Vorstellung. Das habe ich vorhin ja auch schon angerissen im Hinweis auf mehrdimensionale Modelle, die es gibt. Eine sehr vereinfachende Vorstellung von Gesellschaft oder überhaupt eines Zentrums, das es angeblich gibt. Dann wird in dem Modell überhaupt nicht mehr vorgenommen, eine Differenzierung zwischen sowas wie Grundgesetz, Grundrechten oder auch wegen mir die FDGO, ja, und konkretem staatlichem Handeln. Das bedeutet, extremistisch ist, wer Kritik übt am Staat, ja, und extremistisches Handeln ist gegen den Staat gerichtetes oder gegenüber dem Staat kritisches Handeln. Und was staatlicher Seite passiert, zum Beispiel rassistische Gesetzgebung, zum Beispiel Kriegseinsätze im Ausland und so weiter und so fort, das gerät völlig aus dem Blick, ja, weil in diesem Modell ist halt der Staat, das Grundgesetz ergo Staat oder FDGO ergo staatliche Politik lupenrein, ja, eben nicht extremistisch oder menschenverachtend. Und dass eben demokratische politische Systeme auch aus der Mitte oder von oben gefährdet sein können durch eine bestimmte Politik, durch soziale Ungleichheiten, ja, das fällt völlig unter den Tisch. So, Das fällt einfach raus. Dann auch noch eine Sache zum Extremismusbegriff. Häufig werden ja historische Referenzen bemüht in Diskussionen. Beispielsweise geht es dann um die DDR, mittlerweile ja auch zu historisieren. Oder es geht um das Ende der Weimarer Republik, es geht um Stalinismus. Ich habe hier mal die Weimarer Republik als Beispiel bemüht. Und im Extremismusmodell fällt ebenfalls völlig unter den Tisch, dass die Weimarer Republik beseitigt wurde durch, also hier konkret im Januar 1933, aber schon durch gesellschaftliche Entwicklung vorher, auch durch die letzten freien Wahlen Ende 1932, dass die Republik beseitigt wurde durch einen Verbund von NSDAP, bürgerlich-konservativen und Liberalen, die Hitler zum Reichskanzler gewählt haben. Und bei den letzten freien Wahlen 1932 hat die NSDAP 32% aller Stimmen erhalten. Und gegenwärtig, wenn das Extremismusmodell verhandelt wird oder in Diskussionen einfließt oder wenn Geschichte aus der Perspektive des Extremismusmodells betrachtet wird, dann heißt es sehr oft, die Weimarer Republik ist an den Spannungen durch rechts und links zerstört worden, ja, oder durch die Kämpfe zwischen Kommunisten, Kommunistinnen und den Nazis, so, dass quasi diese beiden Extreme das labile Pflänzchen Demokratie beseitigt haben. Das Ganze ist natürlich komplexer. Wieso konnte in Deutschland ein NS-Staat entstehen? Warum gab es eine NS-Massenbewegung? Was ist da passiert, auch massenpsychologisch? So. Aber das ist ein Punkt, der doch zentral ist, wenn man sich das Extremismusmodell für eine Kritik heranzieht. Dann, was völlig unter den Tisch fällt, sind unterschiedliche Ziele und Inhalte von rechten politischen Bewegungen und linken politischen Bewegungen. Man kann das an ganz vielem festmachen. Ich habe es jetzt festgemacht an biologistischen Ungleichwertigkeitsvorstellungen auf der Seite der neonazistischen Rechten beispielsweise, aber nicht nur, versus auf der anderen Seite ein libertäres oder demokratisches oder wie auch sonst es genannt wird, Egalitätsdenken. Ja,
was so. Ist Egalität? Verstehe ich. Egalität.
Egalität bedeutet Gleichheitsdenken. Ja. Menschen sind gleich und Menschen sollten gleiche Chancen haben, gleiche Rechte haben. So. Der Bereich, sage ich mal, der autoritären Linken, ja, der stalinistischen Linken beispielsweise, die es ja auch gibt, so, die finde ich persönlich sich nicht ans Revier heften können, fortschrittliche oder emanzipatorische Linke zu sein oder wie auch immer für ein emanzipatorisches Gesellschaftsmodell zu stehen. Die fallen da jetzt raus oder lassen sich nicht so einfach in diese unterschiedliche Ziele und Inhaltsgeschichte einordnen oder man muss halt das Ganze nuancenreicher fassen. Aber grundsätzlich sind das die Unterscheidungen oder das ist die zentrale Unterscheidung, die getroffen werden kann. Die Ungleichwertigkeitsvorstellungen versus das Egalitätsdenken. Aber ihr merkt schon auch in der Darstellung, es ist auch nicht so einfach, aus dem Bipolaren, aus dem Zweiseitigen rauszukommen, auch wenn ich das jetzt gegenüberstelle oder gerade hier, wenn ich das gegenüberstelle. Und dann erlebe ich beispielsweise ganz arg oft in meiner eigenen politischen Arbeit, dass der Begriff Extremismus es beispielsweise CDU-BürgermeisterInnen oder Lehrkräften oder, dass es Menschen ermöglicht zu sagen, da drüben stehen die Extremisten und Extremistinnen, und bei mir ist alles cool. Ja, ich muss mein Selbstverständnis nicht mehr prüfen. So, oder meinen eigenen Bezug zum Thema Grundrechte oder meinen eigenen Umgang mit Menschen vor dem Hintergrund von Vorurteilen, rassistischen Klischees. Das ist ein Punkt, den es zu kritisieren gilt am Begriff oder am Modell. Dann ist es so, dass durch den aktuellen Diskurs und vor allem durch die Extremismusklausel, die mittlerweile verlangt wird von Projekten, die eben im Bereich der zivilgesellschaftlichen Arbeit durch den Bund gefördert werden, dass die massiv Handlungsspielräume verlieren in ihrer Arbeit gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und auch unter Generalverdacht geraten, linksextremistisch zu sein, ja, oder irgendwas zu machen, was nicht weiter unterstützenswert ist. Dann ein Punkt, das habe ich ja auch schon erwähnt, dass die Auslegung, was extremistisch und demokratisch ist, beim Verfassungsschutz liegt, ja, also beim Inlandsgeheimdienst oder bei Ministerien und bei Amts- und Mandatsträgerinnen. Und eben beispielsweise, was die Folie betrifft, nicht bei Initiativen gegen rechts oder bei Menschen, die sich gegen Nazis engagieren. Oder bei kritischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.
Oder bei Leuten, die gegen Schüttel 21 sind.
Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt als extremistisch explizit diffamiert werden, aber das kann ich mir vorstellen.
Ja, schon.
Gewaltverwendung, ja, beispielsweise, ist ja ein beliebtes Thema. Genau, und so wird die Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen eben stark eingeschränkt.
Was meinte ich?
Dann ist es allgemein so, dass Menschen, die sich gegen Neonazis engagieren wollen, massiv verunsichert werden. Beispielsweise, mir fällt gerade kein gutes Exempel ein aus Bavü, aber ich nehme jetzt ein bestimmtes Dorf oder ich nehme ein Dorf in Sachsen, ja, da gibt es eine virulente Nazi-Szene, es gibt 3-4 Leute, die was dagegen machen, die auch gefördert werden aus Bundesmitteln, so, und von denen plötzlich im Raum steht oder schon länger im Raum stand, das sind ja eigentlich Extremisten, ja, also wer was gegen Nazis macht, da muss was im Argen sein oder muss man kritisch hinschauen, so. Und die anderen oder auch die sich mit engagieren wollen, werden irritiert, ziehen sich zurück, reflektieren vielleicht nicht selber. So, das ist ein Effekt des Modells. Dann, was ich auch häufig schon erlebt habe, ist, dass es wirklich klar eine Nazi-Präsenz vor Ort gibt. Es gibt freie Kräfte, die am Start sind. Es gibt Kundgebungen, Infotische. Es gibt Menschen, die eingeschüchtert und bedroht werden. Und trotzdem heißt es dann beispielsweise durch Verantwortliche oder MultiplikatorInnen in der Bildungsarbeit oder durch Lehrkräfte wieder, Linksextremismus ist eigentlich das Problem vor Ort. Ja. Oder es gibt ein klares Nazi-Problem und die Leute transportieren das nach außen als, wir haben ein Problem mit Extremismus hier im Dorf und wir müssen was gegen Extremismus machen. Und dann kommt ein Aktionstag raus, zum Beispiel gegen Extremismus und für Toleranz, ohne dass benannt wird, ja, was eigentlich das Problem vor Ort ist. Ja, dass Menschen zum Beispiel angegriffen werden, weil sie als nicht deutsch assoziiert oder wahrgenommen werden. Das hat den Effekt, führt zum Resultat, dass rechte, rassistische, antisemitische, sozialdarwinistische Gewalt relativiert wird. Und es hat auch den Effekt, dass die Gewaltorientierung von narzisstischen Gruppierungen verschleiert wird. Und das ist eben dieser Punkt mit der Konfrontationsgewalt. Ich habe jetzt beispielsweise nicht nachverfolgt, wie der Vorfall bei Offenburg in der Presse thematisiert wurde. Ja, da wurde ein Antifa angefahren mit dem Auto von einem Nazi-Aktivisten. Und für mich, ich weiß nicht, wie gesagt, wie es rezipiert wird oder wie es kommuniziert wird, wäre das ein gutes Beispiel dafür, dass berichtet wird oder dass das Ganze verhandelt wird als Konfrontationsgewalt zwischen rechts und links. Ja, die Ränder, die sich aufschaukeln.
Wurde so berichtet.
Ja, okay. Also, Gewaltorientierung von narzisstischen Individuen, Organisationen wird verdeckt. Der Begriff Verschleierung, denke ich gerade, ist vielleicht auch nicht so cool. Ungleichwertigkeitsideologien werden verharmlost. Ja. Und dann noch eine Sache, ein Denkanstoß, eine Idee, na, dass im Bundesland Sachsen, wo die Extremismusdoktrin schon fast zur Landesverfassung gehört, wo jetzt auch auf Landesebene Bezieher, Bezieherinnen von Geldern na, im Bereich der demokratiefördernden Bildungsarbeit eine Klausel unterschreiben müssen, dass in Sachsen, wo auch zum Beispiel Jesse und Backes forschen, die NPD so stark ist wie nirgends in Deutschland. Ja, stärker als auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo die NPD genauso im Landtag sitzt. So. Das ist nur ein Anstoß und eine Reflexion. Ich will damit nicht sagen, eindimensional ja, oder monokausal, als sei das der einzige Grund dafür. So, da gibt es viele andere Gründe. Aber man muss konstatieren, da ist die NPD so stark wie nirgends. Jetzt Beispiele zur Umsetzung, zur behördlichen, staatlichen Umsetzung des Extremismusmodells oder Extremismusbegriffs und auch Beispiele für die Deutungsmacht des Verfassungsschutzes, in diesem Fall des Landes Bayern. Das AIDA-Archiv, ein antifaschistisches Dokumentationsarchiv, Informationszentrum, arbeitet schon sehr lange in Bayern, hat auch kooperiert mit verschiedenen anderen Initiativen, Gruppen, Trägern der politischen Bildungsarbeit, wurde 2009 vom Bayerischen Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft, hat aufgrund dieser Einstufung die Gemeinnützigkeit verloren, hat Gelder verloren und musste sich dann wehren mittels einer Klage. Das ist zum Glück gut ausgegangen für das Archiv. Es gab ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im September 2010 und seitdem darf das Archiv im Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern nicht mehr als linksextremistisch geführt werden, ja, und nicht mehr so auftauchen. Die Lotta, eine antifaschistische Zeitung aus Nordrhein-Westfalen, bei der war es ähnlich. Die wurden auch im Verfassungsschutzbericht als linksextremistisch geführt, konnten sich dagegen mit einer Klage wehren, dürfen jetzt nicht mehr so tituliert werden. Zeigt aber auch die Relativität oder die politische Ausrichtung der Verfassungsschutzberichte und der Verfassungsschutzämter und ist nochmal im Hinblick darauf nicht würdigen, aber halt gedanklich heranzuziehen, wenn Mensch dran denkt, dass eben Projekte, die Bundesmittel erhalten, ihre KooperationspartnerInnen überprüfen sollen auf Extremismus oder Nicht-Extremismus und dafür den Verfassungsschutzbericht oder die Verfassungsschutzberichte als Quelle heranziehen sollen. Jetzt die Extremismusklausel. Bundesfamilienministerin Christina Schröder hat getwittert, dass sie in Zukunft von Initiativen gegen, ihr seht es hier, und so weiter und so fort, ein Bekenntnis zur Verfassung verlangen wird. Und jetzt ist es so, dass seit Beginn des Jahres 2011 gibt es ein neues Bundesprogramm, Toleranz fördern, Kompetenz stärken, das eben besagte Projekte, Träger der mobilen Beratung, der politischen Bildungsarbeit gegen rechts fördert. Und von diesen Trägern und Projekten wird seit Beginn des Jahres 2011, seit der neuen Förderphase, eine Unterzeichnung einer Klausel verlangt. Ist auch interessant im Hinblick darauf, dass das Bundesfamilienministerium bei vielen anderen Themen, zum Beispiel bei gesetzlichem Mindestlohn oder bei der sogenannten Frauenquote in Unternehmen, auf freiwillige Selbstverpflichtung setzt und sagt, das liegt in der Hand derjenigen, die beispielsweise Arbeitsplätze stellen. Ob sie das regulieren und wenn ja, wie? Und hier wird eine Klausel zur Unterzeichnung vorgelegt. Und es ist ganz klar, wer die unterzeichnet, der bekommt Gelder und kann weiterarbeiten. Wer nicht, dem werden die Gelder und die Förderung gestrichen. Und es ist auch nicht klar, was passiert, wenn Mensch oder wenn Projekte die Klausel unterzeichnen und dann plötzlich herauskommen sollte oder manifest wird, hier wurde mit jemandem zusammengearbeitet, der im Verfassungsschutzbericht steht oder mit Antifa-Gruppen zusammengearbeitet. Das ist die Klausel, die jetzt zur Unterzeichnung vorliegt. Übrigens arbeitet auch das Bundesinnenministerium mit so einer Extremismusklausel und auf Landesebene ist die modifiziert in Sachsen am Start und wird da Trägern vorgelegt.
Ja, ich habe eine Frage gestellt. Mhm. Und zwar, da wurde aufgezählt, also praktisch Rechtsextremismus, Extremismus und Islamismus. Wäre es dann nicht richtig und auch ehrlich gewesen, wenn die gesagt hätten, okay, wir gehen nicht nur gegen Islamisten vor, sondern gegen Fundamentalisten im gesamten Spektrum. Also nicht nur Islam ist Muslime, sondern auch kritisch sein gegenüber christlichem Fundamentalismus und jüdischem Fundamentalismus. Also man praktisch jeden religiösen oder politischen Fundamentalismus eben kritisiert und auch kontrollieren muss. Wäre das nicht sinnvoller gewesen?
Ich weiß nicht, was du mit ehrlich meinst und würde jetzt auch nicht, oder ich will jetzt nicht diskutieren über bestimmte Ausprägungen von Islamismus oder christlichem Fundamentalismus. Man könnte sagen, bestimmte Formen von Menschenverachtung, die auch mit christlicher Religiosität zu tun haben, sind nicht cool. Aber das ist ja nicht das Anliegen dieser Klausel oder nicht das Anliegen des Programms oder dessen, was halt dahinter steckt. So. Genau, das ist die Klausel. FDGO taucht auf, also wir, ich, wie auch immer, Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, müssen sich zur FDGO bekennen und müssen dann gewährleisten, auf eigene Verantwortung, dass ihre PartnerInnen, ausgewählte Organisationen und so weiter auch den Zielen des Grundgesetzes verpflichtet sind und dass nicht der Anschein erweckt wird, dass extremistische Strukturen unterstützt werden. Das ist auch sehr...
Das ist lächerlich, die mit dem Anschein, also wenn es ein Anschein ist, dann ist es ja klar, dass es gar nicht stimmt.
Ja, es ist halt super schwammig formuliert, und es ist auch nicht klar, was passiert. Es ist bis jetzt noch nicht der Fall eingetreten, dass ein Träger das unterzeichnet hat und dann konfrontiert wurde mit, okay, ihr habt mit einer Antifa zusammengearbeitet, die extremistisch sind, und was passiert jetzt? Ja, so. Und es ist eben auch ein Punkt, der diskutiert wurde bei den Trägern, sollen wir das unterzeichnen oder nicht, und was passiert, wenn wir das nicht unterzeichnen? Viele haben sich übrigens für eine Unterzeichnung entschieden, Einfach weil Projektstrukturen aufrechterhalten werden mussten. Ja, zum Beispiel die ganzen Beratungsstellen für Betroffene von rassistischer Gewalt, bei denen klar war, sie möchten, dass die Infrastruktur weiter besteht und sehen nicht die Möglichkeit, plötzlich auf 10 oder 12 Personalstellen zu verzichten, weil das Ding nicht unterzeichnet wird. Genau, das sind eben die, die es betrifft. Klammer auf, staatliche Förderung, da gibt es auch Kontroversen. Es gibt Positionen, die besagen, es ist staatliche Pflicht, Zivilgesellschaft zu fördern, ja, und Projekte gegen Narzissmus zu unterstützen. Es gibt andere Positionen, die sagen, staatliche Gelder annehmen ist ohnehin problematisch. Wir müssen uns nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten und Wegen umschauen, ja, um davon unabhängig zu werden. Das ist auch eine Diskussion eben im Bereich der Träger, aber auch bei politischen Gruppen oder Initiativen, die sich mit dem Extremismusbegriff befassen, wie zum Beispiel die INEX in Sachsen. Genau, und hier nochmal, das habe ich ja schon ausgeführt, was bedeutet eben diese Extremismusklausel? Gefährdung im finanziellen Weiterbestehen und ein Verdachtsmoment. Es gab gegen diese Klausel, es gab zahlreichen Protest, zum Beispiel durch die Zentralrede der Juden, Jüdinnen und Muslime, Muslimas in Deutschland, durch die mobilen Beratungen, durch WissenschaftlerInnen. Es gab auch mehrere Aufrufe im Internet, die zu unterzeichnen waren gegen die Extremismusklausel, gegen das staatliche Demokratieverständnis, das da von oben verordnet wird. Und das AKUBITZ, das möchte ich noch besonders hervorheben, ein Träger in Sachsen, die auch protestiert haben und das sehr öffentlichkeitswirksam machten. Die haben letztes Jahr einen sächsischen Demokratieförderpreis erhalten und dann wurde ihnen, das war im, was kann ich mehr, irgendwann im Herbst, wurde ihnen kurz vor der Preisvergabe eine Extremismusklausel vorgelegt zum Unterschreiben, mit der sie nochmal ihre Verfassungstreue bestätigen sollten. Das Preisgeld in Sachsen und deswegen eben auch AKUBITZ Sachsen, ja, einziges Bundesland, in der die Klausel oder eine Form der Klausel auf Landesebene umgesetzt wird. Das Preisgeld waren 10.000 Euro. Ja. Das AKUBITZ hat überlegt und diskutiert und dann hat sich der Verein für eine Ablehnung des Preises entschieden und hat es bei der Preisverleihung erst publik gemacht, nämlich mit einer Aktion. Also die haben die Stuhlreihen, die für sie gedacht waren, im Veranstaltungssaal mit Flugblättern belegt und haben vor der Halle dann eben Flyer verteilt und darauf hingewiesen, warum sie den Preis nicht entgegennehmen. Innen war dann bei der Preisverleihung heller Aufruhr und ein Mitarbeiter des sächsischen Innenministeriums, ich weiß nicht mehr wer, hat dann eine Rede gehalten ad hoc und hat sich sehr empört über das AKUBITZ und die Extremisten, die jetzt ihr wahres Gesicht zeigen, was zur Folge hatte, und das ist eine sehr coole, ja, ein sehr cooler Aspekt immerhin an der Sache, dass ein Hörer im Publikum, ja, der bei dieser Preisverleihung war, ein älterer Herr aus Bayern, danach privat die 10.000 Euro ans AKUBITZ gespendet hat. Eben die 10.000 Euro, auf die der Verein verzichtet hat. So. Was ich sehr cool finde. Genau. Okay, und es gibt auch wissenschaftliche Gegengutachten zur Extremismusklausel. Eins davon hat Wolfgang Thierse in Auftrag gegeben an den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Das andere Gutachten ging an Professor Ulrich Battes, das wurde in Auftrag gegeben durch Träger der mobilen Beratung, der demokratiefördernden Bildungsarbeit, Kulturbüro Sachsen beispielsweise, Miteinander e.V. in Thüringen. Und beide Gutachten kommen ganz klar zu dem Schluss, die Klausel ist problematisch, ja. Aus verfassungsrechtlicher Perspektive ist sie abzulehnen, so aus rechtsstaatlicher Perspektive, so die muss vom Tisch. So. Vor allen Dingen der zweite Teil, also der Teil, in dem die Überprüfung verlangt wird von KooperationspartnerInnen. Und trotzdem ist der Stand aktuell der, dass das Bundesfamilienministerium an der Klausel festhält, ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben hat, das augenscheinlich im ersten Moment die Klausel bestätigt, aber auch da wird deutlich, dass die Formulierung, wie du vorhin zum Beispiel auch gesagt hast, Anschein erwecken, viel zu schwammig ist. Dann noch ein Beispiel für die Wirkmächtigkeit des Extremismusmodells oder für, sag mal, die Verbratung desselben in der öffentlichen Auseinandersetzung. Wolfgang Thierse, seines Zeichens Vizepräsident des Deutschen Bundestages, befand sich in einer Sitzblockade in Berlin im Jahr 2010, um einen Nazi-Aufmarsch zu blockieren. Dazu hat dann Christina Schröder gesagt, Herr Thierse sollte sich ernsthaft fragen, wem er mit seiner Sitzblockade geschadet hat, den Neonazis oder unserer demokratischen Rechtsordnung. Wie sollen wir Jugendlichen unsere Demokratie erklären, wenn sich selbst ein Bundestagsvizepräsident über das Grundgesetz hinwegsetzt? So. Dazu ist zu sagen, also ich bin keine Juristin und ich weiß, dass der Umgang mit Sitzblockaden, ja, oder wie ihr vielleicht wisst, aus eigenen Erfahrungen zum Teil oder nicht, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ja. Von Aufmarschsituation zu Aufmarschsituation, von Bundesland zu Bundesland. Aber in einer Sitzblockade zu sein, verstößt definitiv nicht gegen das Grundgesetz. Das wird durch die Versammlungsfreiheit gedeckt. So, ob das dann als Ordnungswidrigkeit oder Straßenblockade, wie auch immer, ein Nachspiel hat oder ein versuchtes Nachspiel, das ist die andere Geschichte. Aber vom Grundgesetz ist es definitiv gedeckt. Es gibt dazu auch eine verfassungsgerichtliche Entscheidung aus dem Jahr, ich weiß nicht, 95 oder 97. Da wird es ausgeführt. So. Dann Extremismus. Wo taucht das Modell überall auf? Was macht das Modell gefährlich? Die NPD zum Beispiel benutzt auch den Extremismusbegriff. In Reinhardsdorf-Schönau in den letzten 2 Jahren, das war ist eine kleine Gemeinde in Sachsen mit sehr starkem NPD-Wahlanteil, ich glaube über 30%, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Da hat ein Jugendhaus, die Jugendlichen haben eine Hausordnung erarbeitet, um sich zu schützen, um sich zu positionieren gegen Nazis, gegen Thorsteiner-Klamotten und so weiter, gegen neonazistische Agitation. Haben das in Gemeinderat eingebracht und der NPD-Gemeinderat hat dann gefordert, dass, wenn zum Beispiel Thorsteiner verboten wird, auch keine toten Hosenpullis mehr getragen werden dürfen und dass, wenn überhaupt irgendwas in der Hausordnung steht, dass es dann quasi als extremistisch, Verbot von extremistischen Erscheinungsformen tituliert werden soll. Ja? So. Also zeigt die Untauglichkeit des Modells, zeigt aber auch die gute Eignung für Instrumentalisierung, beispielsweise auch seitens der NPD oder seitens Neonazis. Dann gab es beispielsweise ein Forschungsprojekt an der Universität Jena. Ich habe geguckt, ob das noch läuft, ich weiß es nicht, vielleicht weiß es einer der hier Anwesenden. Forschungsprojekt Einstellungsbefragung, Haushaltsbefragung in Form einer Telefonbefragung zum Thema links- und rechtsextreme Einstellungen in Deutschland. Da wurde Linksextremismus dann sogenannt definiert als verabsolutierte Fundamentalgleichheit in allen Lebensbereichen. Und diese Dimensionen waren quasi die Items, die Ideologie-Dimensionen, auf deren Basis Linksextremismus am Telefon erfragt wurde. Also Zustimmung zu sozialistischer Wirtschaftsordnung, Gesellschaftsordnung, Herrschaftsordnung, Antikapitalismus und Internationalismus. Und mit diesem Ansatz seht ihr auch links- und rechtsextrem, bipolares Modell wieder, ja, die beiden Extreme, die die Mitte bedrängen und in die Zange nehmen quasi, wurde dazu geforscht. Genau, also auch nochmal ein Exempel. Jo. Okay, dann kommen wir zu Alternativen. Da habe ich mich jetzt den Begriff Rechtsextremismus zugewandt. Ja, so. Weil das ein großes gesellschaftliches Problem ist, weil menschenverachtende Einstellungen zunehmen. Ja. Das zeigt die Einstellungsforschung, das zeigt empirische Erfahrung oder auch eben andere empirische Forschung und das zeigt auch die europaweite Entwicklung. Wenn man sich verschiedene Länder anschaut, von Ungarn über Italien, über Frankreich, über Skandinavien, die Rechte erstarkt, ja, bestimmte Einstellungen erstarken so. Und wie kann man das jetzt benennen oder wie kann man das in den Griff kriegen, ja, wenn ich nicht das Wort Rechtsextremismus verwenden will, weil es ja allein schon sprachlich den Extremismus in sich enthält. Da kann ich dann, das hängt natürlich von der Denkschule ab auch, in Anführungszeichen, oder es ist eine Deutungsentscheidung. Ich kann von Faschismus sprechen, Neofaschismus, je nachdem, was ich vor mir habe, von Neonazismus, einfach nur von rechts. Das machen mittlerweile viele Gruppen, viele Personen. Oder es wird so quasi die Kurve genommen über die extreme Rechte und neonazistische Rechte und wird davon gesprochen. Wie gesagt, vorausgesetzt, Mensch will den Extremismusbegriff nicht verwenden. Oder dann eben, wenn das weitere Spektrum in den Griff oder in den Blick bekommen werden soll, Rechtspopulismus, neue Rechte und so weiter. Ne? Das sind begriffliche Alternativen, die unteren drei, die eben auch auf das Links-Rechts-Schema rekurrieren, sich darauf beziehen, was ich persönlich auch in Ordnung finde. Aber dann natürlich auch hier Beispiel extreme Rechte wieder anlehnen an den Extremismusbegriff. Und klar, finde ich auch wichtig zu sagen, nicht alles, was mir an Rassismus auffällt, ja, oder an rassistischer Islamkritik oder an Antisemitismus, nicht all die, die das vertreten, sind ausgemachte oder sind Nazis. Ja. Da gibt es im Spektrum gibt's Nuancen, was die Einstellung natürlich gleich schlimm bleiben lässt und nicht besser macht. Der Punkt ist halt beim Begriff Rechtsextremismus, also von Linksextremismus will ich gar nicht sprechen und spreche ich auch nicht, beim Begriff Rechtsextremismus, ja, dass der halt in der politischen Einstellungsforschung Konsens ist. Viele WissenschaftlerInnen sagen, der Begriff ist problematisch, er lehnt an den Extremismusbegriff an, aber es gibt keinen besseren Begriff. Das ist so die Argumentationslinie. Das ist eben eine Hürde womöglich, wenn man den Rechtsextremismusbegriff vermeiden will. Dann, das rechte Spektrum ist sehr heterogen und ich finde deshalb hilfreich, möglichst präzise Formulierungen zu verwenden, um auch den Extremismusbegriff zu umgehen. Beispielsweise konkret zu sprechen von Rassismus, von Homophobie, von Sozialdarwinismus und so weiter. Ja, oder beispielsweise auch eher nicht von einem rechten Übergriff zu sprechen, was ich dann noch mache und auch legitim finde, sondern zu sagen, es war rassistisch motiviert oder es war sexistisch motiviert. Und wichtig empfinde ich auch, Neonazis trotzdem als solche zu benennen, ja, wenn sie sich suggerieren wie die NPD, die sich ganz klar an die NSDAP anlehnt. Das nur als Anstoß, ja, ist nicht weiter ausdifferenziert, ausdurchdacht. Ja, genau, und als Fazit, durch den Extremismusbegriff wird Nazi-Gewalt, wird Rassismus verharmlost. Ein staatliches Demokratiemodellverständnis wird verordnet. Und ein Begriff, der nichts Relevantes über seinen Gegenstand aussagt, ist untauglich und soll deswegen auch nicht benutzt werden, weil, wie ihr seht, gegen Extremismus kann sogar die NPD unterschreiben. That's it. Deswegen bitte nicht den Extremismusbegriff verwenden. Genau.